Atem der Hoffnung. Die Wochenendpredigt präsentiert von Hope Channel Radio.
Ein herzliches Willkommen an Sie, liebe Zuschauer, zu unserer Sendereihe Atem der Hoffnung. Wellness. Das Wort haben Sie bestimmt auch schon gehört. Es ist ja eins der Schlagworte unserer Zeit. Persönlich glaube ich, dass Entspannung und es sich gut gehen lassen zu einem ausgewogenen Leben dazugehört. Unser Alltag ist ja oft viel zu voll. Häufig habe ich aber das Gefühl, ohne Wellness geht gar nichts mehr. Wellness im Urlaub, im Schlafzimmer, im Wohnzimmer, beim Sport. Alle Bereiche werden abgedeckt. Und warum? Weil wir Menschen uns danach sehnen, uns glücklich zu fühlen. Aber macht uns das, was wir da versprochen bekommen, wirklich glücklich? Zu diesem Thema wünsche ich Ihnen gleich ganz viele interessante Anregungen bei der Predigt Die drei Glücklichmacher von Pastor Vito Kukic aus Pforzheim. Doch zuvor hören wir noch ein Musikstück und ich wünsche Ihnen viel Spaß.
Thank you. Da saß ich nun mit meinen Eltern in meiner Kirchengemeinde als kleiner Junge. Gut, ich war ja schon 10 oder 11 Jahre. Und in dieser Kirchengemeinde gab es etwas ganz Besonderes. Es gab neben dem Rednerpult an der Wand einen Bibeltext. Normalerweise sind die Bibeltexte in der Gemeinde oft ganz kurz. Siehe, ich komme bald. Aber hier war ein Bibeltext vom ganzen Vers, nämlich Micha 6,8. Und ich kann mich gut erinnern, wir saßen oft so erste, zweite Reihe. Und ich saß als Junge da, als Sprössling und dachte mir, naja, die Predigt ist vielleicht auch nicht so interessant, man versteht ja oft nicht so viel. Und dann schaute ich immer wieder auf diesen Text und ich versuchte, diesen Text herunterzulesen, immer wieder, hoch und runter. Und irgendwann mal dachte ich mir, Mensch, ich stoppe mal. Und dann nahm ich meine Stoppuhr und stoppte jedes Mal diesen Text, wenn ich ihn herunterlas. Wie schnell kann ich ihn zitieren? Und ich habe einen Rekord nach dem anderen gebrochen. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten, Liebe üben, demütig sein vor deinem Herrn. Ein langer Text. Sie sehen ihn jetzt auch. Ich zeige Ihnen diesen Text an der Wand in meiner Kirchengemeinde, damals als junger Bub. Diesen Text konnte ich natürlich in- und auswendig. Er blieb in meinem Langzeitgedächtnis und Jahre später, als ich die Bibel studierte, dachte ich mir, Mensch, dieser Text, der ist so haften geblieben bei mir, den studiere ich mal. Und deshalb lade ich Sie ein, mit mir diesen Text zu lesen und zusammen uns anzuschauen über die drei Glücklichmacher. So habe ich heute auch meine Verkündigung genannt, die drei Glücklichmacher, die Micha in Kapitel 6, Vers 8 genannt hat. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten, Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Micha lebte in der Zeit zwischen 700 und 600 vor Christus. Er war der Zeitgenosse Jesajas und Hoseas und war auch Prophet unter den Königen Jotham, Achas und Hiskia. Und seine Botschaft und sein Wirken haben auch dazu beigetragen, dass Hiskia sein Reformwerk auch in seinem Land durchsetzte. Wir kennen von Micha auch eine ganz interessante Prophezeiung, die wir mindestens einmal im Jahr zu Weihnachten dann entweder lesen oder auch hören, wenn es darum geht, dass Jesus in Bethlehem geboren wird. Nämlich da heißt es, du Bethlehem, aus dir soll der Herr kommen, dessen Ausgang von Ewigkeit ist. Aber wie war das eigentlich mit dem geschichtlichen Hintergrund von Micha und dem Volk damals? Das Volk lebte in einer großen Anspannung und Angst. Die assyrische Feuerwalze, die war vor den Toren Israels. Die Ungewissheit war sehr groß. Was wird morgen sein? Was wird passieren mit uns? Aber vor allen Dingen die Frage, was hat die Strafe, nämlich der Feind vor der Tür, zu bedeuten? Sind wir nicht gläubig genug? Haben wir nicht genug getan, nicht genug geopfert? Sind wir bei Gott überhaupt angekommen oder angenommen? Der Text in Micha 6, Vers 8 beginnt mit den Worten, es ist dir gesagt, Mensch. Hier dieses Wort gesagt, vom hebräischen Wort hat diese Wurzel vom eine Sache hervorheben, besonders betonen, mitteilen, offenbaren. Ich möchte Ihnen das anhand eines Textes deutlich machen, der in Richter Kapitel 6, Vers 18 steht, wo es um Samson und Delila geht. In Richter 16, Vers 8 steht nämlich, als nun Delila sah, dass er ihr sein ganzes Herz, und jetzt kommt das Wort, offenbart hatte. Das heißt, Samson offenbart etwas aus seinem Herzen, aus der Tiefe seiner Seele. Was für ein Vorrecht, dass Gott uns etwas von sich offenbart, mitteilt, sagt hier der Bibeltext. Gott schüttet hier sein ganzes Herz aus. Gott möchte uns mit diesem Text etwas mitgeben, was uns glücklich macht. Davon bin ich überzeugt. Nämlich, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Was gut ist? Was ist eigentlich gut? Sind wir nicht manchmal in dieser Zeit, in der heutigen, überfordert mit der Frage, was ist gut? Wissen wir eigentlich für mich, für die Familie, für meine Freunde, was gut ist? Wenn Sie jetzt einen Zettel oder einen Bleistift in der Hand hätten und ich Sie bitten würde, aufzuschreiben, was gut für Sie ist, was käme da wohl drauf? Was würden Sie hineinschreiben? Einen besseren Arbeitsplatz? Mehr Geld? Zuverlässige Rente vielleicht? Mehr Selbstbestimmung? Was wäre gut? Mit Sicherheit, das wäre auch gut, aber die Frage ist, können wir überhaupt wirklich sagen, was gut ist, aus unserem begrenzten Verstand heraus? Denn jeder sieht es subjektiv, was gut ist, so habe ich manchmal den Eindruck. In der Welt der Toleranz, des Pluralismus, des Unbeständigen ist es wirklich eine Herausforderung zu sagen, was wirklich gut ist. Aber die gute Nachricht ist, Gott hat uns Menschen nicht alleine gelassen. Er hat uns hier durch den Micha-Text deutlich gemacht, offenbart, sich selbst offenbart, was gut ist. Zum Beispiel Salomo, als er damals als junger Mann zum König gewählt oder als König dienen sollte, betete er ja um Weisheit. Und in diesem Text lesen wir im 1. König, Kapitel 3, Vers 9, folgende Worte: So gib doch deinem Knecht ein gehorsames Herz, damit er dein Volk richten kann und versteht, was gut und böse ist. Ja, sogar der Salomo hat den Wunsch gehabt, die Weisheit zu besitzen, zu unterscheiden, was gut und böse ist. Also auch hier sehen wir, dass die Bibel deutlich hervorhebt, was gut ist und was böse ist. Dass wir unterscheiden können, was gut ist und böse ist. Aber es gibt auch einen anderen Text in Jesaja Kapitel 5, wo Gott eine Warnung herausgibt. Und ich lese diesen Text hier aus der Neuen Luther-Übersetzung in Jesaja Kapitel 5, Vers 20. Wehe denen, die Böses Gut und Gutes Böse nennen, die aus Finsternis Licht und aus Licht Finsternis machen, die aus Sauer Süß und aus Süß Sauer machen. Wehe denen, die Böses Gut und Gutes Böse nennen. Der Text sagt aber auch in Micha Kapitel 6, Vers 8, nicht nur was gut ist, sondern Gott möchte uns sogar offenbaren, was er von uns fordert oder, wie es in diesem Text heißt, auch heißt, von diesem Wortlaut her, was er sucht von uns, was er gerne sehen würde. Haben Sie sich einmal gefragt, was der Herr, was Gott von Ihnen fordert? Das ist eine uralte Frage, aber ebenso eine sehr wichtige Frage, nämlich die Frage, was fordert Gott eigentlich von uns? Es gab damals den Mönch Martin Luther, der sich ebenfalls diese bange Frage gestellt hat, wie kriege ich einen gnädigen Gott? Was fordert er von mir? Oder die berechnende Frage des Tempelbesuchers im alten Israels, Gott, wie viel bin ich dir denn schuldig? Oder auch der reiche Jüngling, der genauso diese Frage stellt, was muss ich noch tun, was fehlt mir noch? Wenn wir in Micha Kapitel 6 hineinschauen und uns den Zusammenhang mal anschauen von dem Kapitel, dann sehen wir, dass auch die Frage sehr berechtigt ist oder diese Aussage, was der Herr von dir fordert. Nämlich die Vorstellung des Volkes war damals sehr schräg, könnte man heute sagen. Es war oft unverständlich, was sie erwartet haben, was Gott von ihnen fordert. Nämlich wenn wir in Kapitel 6, Verse 6 und 7 lesen, da heißt es, womit soll ich den Herrn versöhnen? Mich beugen vor dem hohen Gott? Soll ich ihn mit Brandopfern und einjährigen Kälbern versöhnen? Wird wohl der Herr gefallen haben an Tausenden von Widdern, an unzähligen Strömen von Öl? Oder soll ich meinen ersten Sohn für meine Übertretung geben, die Frucht meines Leibes, für die Sünde meiner Seele? Die Vorstellung, dass ich sogar meinen Sohn opfern müsste, weil es Gott fordert oder weil es nicht genug ist, was ich bis jetzt getan habe. Aber ich frage mich, ist Gott wirklich so? Fordert sowas Gott? Nein. Der Text sagt uns hier in Micha Kapitel 6, Vers 8, es ist dir, Mensch, gesagt, schon vor Vorzeiten gesagt, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Vielleicht hat der junge Mönch Martin Luther damals auch gefühlt, dass er nicht genug Gott gegeben hat. Er hat gerungen mit Anfechtungen, mit Zweifel, mit seiner Schuld, mit seiner Unzulänglichkeit. Und vielleicht hat er sich auch gedacht, egal was ich tue und mitbringe, es reicht nicht. Mein Beten, mein Fasten, mein Ringen um Gottes Gerechtigkeit, all mein Tun, meine Schuld liegt mir so auf den Schultern vor diesem gerechten Gott. Womit soll ich mich den Herrn nahen, mich beugen vor diesem hohen Gott? Halt! Halt, sagt Gott zu denen, die so fragen. Gott ist doch kein verstimmter Götze, der durch religiösen Glimbim umgedreht werden müsste. Ich kann Gott nicht irgendetwas anbieten. Das reicht nicht. Stecken Sie Ihr Notizbuch ruhig weg. Sie brauchen nicht aufschreiben, was kann ich Gott jetzt noch bieten oder was müsste ich noch ausrechnen, um Gott doch irgendwie gnädig zu stimmen oder dass er mich annimmt. Das Wort von Micha ist deutlich. Es sind diese drei Glücklichmacher, die Gott uns nicht gibt, weil er uns ärgern möchte oder weil er etwas sehr Schwieriges fordert, was niemand halten könnte oder wo wir zerbrechen würden unter dieser Last. Jesus würde sagen zu seiner Zeit, meine Last ist nicht schwer. Und so sehe ich auch diesen Text. Oder wie Johannes sagen würde in seinem Brief im 1. Johannes Kapitel 5, er sagt, meine Gebote sind nicht schwer. Denn dieser Text hier, diese drei Glücklichmacher oder die drei Begriffspaare, die jetzt der Micha hier nennt, sind drei Bestimmungen für uns, die uns wahrlich glücklich machen. Das erste, was hier steht, der erste Glücklichmacher ist, nämlich Gottes Wort halten. Andere Übersetzungen würden sagen, Hoffnung für alle, haltet euch an das Recht. Oder die Elberfelder würde sagen, das Recht zu üben. Naja, Luther hat nicht Unrecht, wenn er sagt, Gottes Wort halten. Denn Gottes Wort ist das Recht, das rechte Tun. Zur Zeit des Propheten Micha befand sich das Volk Israel in einer sozialen, politischen, menschlichen und gottesdienstlichen Ordnung in Auflösung. Man lebte in einer scheinheiligen Frömmelei und Lüge. Und der Prophet, wenn wir dieses ganze Buch uns mal anschauen, es ist ein Buch, das nur 7 Kapitel hat, das sich relativ schnell auch lesen lässt, lesen wir, dass er das Verhalten und die Besitzgier der Reichen anprangert, die Ausbeutung, die Korruption, Bestechlichkeit war an der Tagesordnung, Priester und die falschen Propheten, die es da gab, haben ihren Bund mit Gott immer wieder gebrochen und die Gebote ständig übertreten. Und deshalb auch dieses Wort, übt das Recht. Haltet das Wort, haltet euch an dem, was Gott uns als Orientierung und Maßstab gegeben hat. Kann es sein, dass wir in dieser Welt überhaupt einen Maßstab haben? Wenn wir der Bibel glauben, und ich persönlich glaube es, weil ich habe es auch selber erfahren, ich habe selber erlebt, wie Gottes Wort mich immer wieder in meinen Lebenssituationen führt und ich eigentlich glücklich war. Ich war zutiefst glücklich, vor allen Dingen beständig glücklich. Wir leben in einer Zeit, wo es dieses bleibende Glück oder diese bleibenden Werte kaum noch vorhanden sind. Man geht irgendwie ziellos umher, man sucht nach Befriedigung, nach Erfüllung, nach Orientierung. Aber Gott, der Schöpfer, schenkt uns hier in diesem Wort einfach ein Glücklichmacher. Gottes Wort zu halten. Nicht mehr, nicht weniger. Aber gehen wir mal zum Zweiten. Das Zweite ist Liebe üben. Hoffnung für alle würde hier sagen, begegnet andere mit Güte oder seid menschlich zu deinen Mitmenschen. Und wörtlich könnte man sagen, die Güte zu lieben. Ich habe mich oft gefragt, wie kann man die Güte lieben? Aber Güte ist ein Synonym auch zum Wort lieben. Und dieses Wort Güte kennen wir vielleicht auch von unserem Tischgebet im Psalm 118, wo es heißt, danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Vielleicht können wir hier das Beispiel vom barmherzigen Samariter nehmen. Der barmherzige Samariter geht seinen Weg und sieht diesen Verwundeten, Verletzten. Und er hat geholfen. Warum? Warum hat er geholfen? Warum ist er nicht wie die anderen zwei irgendwie vorbeigegangen? So Augen zu und durch. Gar nicht erst gucken. Vorbeilaufen. Nein, der barmherzige Samariter hat Güte, Barmherzigkeit gezeigt. Deshalb wird er ja auch barmherziger Samariter genannt. Weil er diese Güte, diese Barmherzigkeit in sich hatte. Er hat es ausgelebt aus dem Herzen. Denn so etwas zu tun, wenn du es nicht in dir trägst, kann man nicht. Vielleicht kann man hin und wieder mal etwas tun, weil wir vielleicht andere Motive haben. Aber diese Aufopferung, die er darbrachte, ihn zu verarzten, ihn mitzunehmen, für ihn sogar später zu sorgen, finanziell, das kannst du nur tun, wenn du wirklich das in deinem Herzen trägst. Wenn du diese Güte liebst, das Gute zu tun gerne machst. Wir denken auch an Menschen, die Zivilcourage betreiben, wenn man das so ausdrücken darf. Zivilcourage, wenn Menschen sich für andere einsetzen. Ich erinnere mich, im letzten Jahr hatten wir die Studentin Tugce Albayrak, die sich aufopferte, einer anderen zu helfen und schließlich mit ihrem Leben bezahlen musste. Und warum hat sie es getan? Weil sie es gerne getan hat. Weil sie gerne das Gute tut. Herzlich sein, liebevoll sein. Und ich glaube auch, dieser Ausdruck bedeutet viel mehr als nur Zivilcourage. Dieser Ausdruck geht mehr in die Tiefe auch. Nämlich die Güte zu lieben, auch deinen Feind zu lieben. Auch denen, die dir vielleicht nicht wohlgesonnen sind, die du vielleicht selber nicht leiden kannst. Aber wir haben noch einen dritten Glücklichmacher. Nämlich im Text heißt es auch, demütig zu sein vor deinem Gott. Auch hier, wenn ich andere Übersetzungen dazu nehme, da heißt es hier, lebt in Ehrfurcht vor eurem Gott. Wörtlich könnte man wirklich sagen, demütig zu wandeln vor Gott. Nachzugehen, zu folgen. Das Wort Demut verwenden wir ja heute kaum noch. Es ist kein modernes Wort, es ist eigentlich ein sehr veraltetes. Aber wenn wir uns mal die Herkunft dieses Wortes mal anschauen, dann heißt es hier, das Wort kommt von Demüte und das heißt dienstwillig oder Gesinnung eines Dienenden. Ja, wir könnten auch sagen, den Mut zum Dienen. Demut heißt wirklich dienen, Gott zu dienen. Demütig, bescheiden zu sein, indem man dient, indem man für Gott da ist. Nicht mehr von sich zu denken, als man selber ist, vor allen Dingen in Bezug auf Gott. Wir sind nicht größer als unser Herr. Und wir sollten immer bereit sein zu lernen, uns führen zu lassen, uns korrigieren zu lassen. Nicht ich korrigiere Gott, sondern Gott darf mich korrigieren. Gott darf mich führen und lenken. Gott darf mich verändern. Wir sind demütig vor Gott, denn Gott selbst richtet uns auf und er allein füllt unsere Hände und Herzen. Nämlich das, was wir selbst nicht schaffen. Und deshalb sagt auch dieser Text, demütig zu wandeln vor deinem Gott. Ich habe in einer Zeitschrift, die heißt Financial Times, mal etwas über Glücklichsein gelesen. Es gab eine Studie von Psychologen, die mal Faktoren herausfinden wollten, was den Menschen eigentlich glücklich macht. Und zusammengefasst könnte man sagen, dass 4 Faktoren von den übrigen, die sie hatten, mit großem Abstand die ersten waren, nämlich die Faktoren, die Bedingungen zum Glücklichsein, nämlich Selbstständigkeit, Autonomie, Kompetenz, Nähe zu anderen Menschen und das Selbstwertgefühl. Also diese 4 Bereiche, Faktoren machen den Menschen glücklich. Und man könnte auch sagen, ja, irgendwo stimmt das auch. Nur interessant ist, am Ende dieses Artikels lesen wir auch Worte, und das hat mich dann an diesen Text in Micha 6,8 erinnert. Nämlich da heißt es, die Forscher befragten gut versorgte junge und gesunde Menschen. Wie aber hätten ältere und vor allem ärmere Menschen geantwortet? Was wäre für sie das Glück? Wann wären sie glücklich? Ist es nicht so, dass Materialismus uns nicht wirklich glücklich macht auf Dauer? Die Leere spüren wir trotzdem irgendwo. Was macht uns wirklich glücklich? Was ist, wenn du in einer schwierigen Situation geratest? Was ist, wenn du plötzlich alles verlierst? Wenn du Not leidest? Wenn du in so einem tiefen Tal bist? Wenn du nicht selbstständig sein kannst oder wenn du kein Selbstwertgefühl hast, kannst du nicht trotzdem dann auch glücklich sein? Ich glaube ja. Ich glaube, dass Gott dich glücklich machen kann, auch wenn du vielleicht nicht diese Faktoren, wie sie hier in Financial Times aufgezählt werden, dass du jetzt Kompetenz oder Autonomie oder die Nähe zu anderen Menschen hast, dass du trotzdem auch glücklich sein kannst. Denn sonst wären ja all die Menschen, die es anders erleben, die vielleicht einsam sind oder die vielleicht irgendwo für eine längere Zeit auch in einer Einsamkeit leben, dass sie nicht glücklich sein könnten. Aber ich glaube, dass diese Faktoren, die wir hier in Micha 6,8 lesen, uns auch wirklich im tiefen Inneren glücklich machen können. Es sind nur drei Leitsätze, drei Glücklichmacher, wie ich sie genannt habe. Das Rechte tun, die Liebe aus Herzen zu praktizieren und demütig mit Gott zu leben. Gott braucht keine wertlosen Rituale. Er hasst scheinheilige Frömmelei oder trostlose äußere Gottesdienstformen, die mit der inneren Einstellung gar nicht mehr zusammenpassen. Leere Traditionen haben bei Gott schon lange keine Bedeutung mehr. Und ich glaube, das ist das, was Micha auch hier in diesem Kontext seines ganzen Buches, in seiner Botschaft an das Volk auch mitteilen wollte. Gott ruft sie auf, das auszuprobieren. Diesen Weg mit Gott zu gehen, das, was er uns schon längst mitgeteilt hat, offenbart hat aus dem ganzen Herzen, das, was in seinem Herzen liegt, dass er sagt, halte dich an das Recht, praktiziere die Liebe in deinem Leben und lauf bescheiden und demütig mit deinem Herrn, mit Gott. Lebe mit ihm, denn er ist der, der dich glücklich machen kann. Er ruft sie liebevoll auf, diesen Weg, diese drei einfachen Formeln anzunehmen und ihm zu dienen und den Menschen. Dieses wahre und dauerhafte Glück zu erleben. Ich möchte auch abschließen mit den Worten hier aus Micha Kapitel 7. Denn in Kapitel 7, in den letzten Versen, da kommen plötzlich Worte vor, die man hat so den Eindruck, die vielleicht so gar nicht hineinpassen, aber doch, wenn man tief darüber nachdenkt, passen sie sehr wohl und das sehr gut. Ich lese hier in Kapitel 7 die Verse 18 bis 20. Wer ist solch ein Gott wie du, der die Sünde vergibt und dem Überrest seines Erbteils die Schuld erlässt, der seinen Zorn nicht ewig behält, denn er ist barmherzig? Er wird sich wieder über uns erbarmen und unsere Schuld vergeben und all unsere Sünden in die Tiefe des Meeres werfen. Du wirst Jakob die Treue und Abraham die Gnade halten, wie du unseren Vätern in der vergangenen Zeit geschworen hast. Gott hat uns aus seinem ganzen Herzen die Vergebung, die Gnade geschenkt, diesen Neuanfang ermöglicht, weil er gesagt hat, ich habe all eure Vergangenheit, all eure Sünden und Schuld, die ihr habt, die ihr euch aufgeladen habt, ins tiefste Meer geworfen. Corrie ten Boom würde hier sagen, und gerade an dieser Stelle ist ein Schild, wo steht, bitte nicht fischen. Gott schenkt uns durch seinen Sohn Jesus Christus, der die Schuld beglichen hat. Und deshalb kann Gott unsere Schuld auch ins tiefste Meer werfen. Hat es uns ermöglicht, dass wir genau nach diesen drei Bestimmungen oder mit diesen drei Aufforderungen, mit diesen drei Glücklichmachern leben können. ohne dass wir Anstrengung erleben, ohne dass wir vielleicht meinen, ach, ist das schwer. Aber Gott hat versprochen, bei uns zu sein. Er möchte uns das Wollen und Vollbringen schenken. Ich lade Sie ein, mit mir noch ein Gebet zu sprechen. Großer Gott und Vater, wir sind glücklich über deine Worte, die du uns immer wieder von Neuem mitteilst und mitgibst. Wir dürfen wissen, dass es Richtlinien gibt oder dass es Werte gibt, die bestehen bleiben. Wir sind glücklich darüber zu wissen, dass wir nicht ziellos umherlaufen müssen, sondern dass wir bei dir diesen Anker haben, dass wir bei dir dieses Licht wiederfinden, wie der Leuchtturm, der in dieser Brandung steht, egal wie hoch die Wellen schlagen würden um uns herum. Aber das Licht zu sehen, zu wissen, wo unser Ziel ist. Danke, Herr, dass du genau das vorbereitet hast für uns. Und mögest du mit deinem Geist, mit deinem Heiligen Geist in uns, genau das bewirken, dass wir diese drei Glücklichmacher uns annehmen können, dass wir die beherzigen können in unserem Leben. Schenk uns Kraft, das zu tun, was vielleicht manchmal nicht einfach ist. Aber du hast versprochen, dass du das Werk, was du in uns angefangen hast, auch vollenden möchtest. Nach deiner Verheißung bitte ich dich im Namen Jesu Christi. Amen.
Interessante Anregungen, wie ich finde. Ich hoffe, für Sie war auch was dabei. Und gehen Sie doch einfach mal wieder vor Ort in eine Kirchengemeinde und suchen Sie dort den Austausch. Ihnen alles Gute und Gottes Segen.